Wir sind drin in den 5 Sprachen der Liebe. Das ist unser ausgewähltes Thema, was wir auf dem Herzen haben für diese Adventszeit. 4 Adventssonntage und ein Heiligabend-Gottesdienst. Jeder will geliebt sein, oder? Ist irgendjemand hier, der nicht geliebt sein will? Die mag es vielleicht auch geben, weil sie einfach zu viele Verwundungen damit erlebt haben, weil sie falsche Liebe erlebt haben. Aber im Grunde ist es in jedem Menschen drin, geliebt zu sein, angenommen zu sein, willkommen zu sein, dass man eine Freude ist für andere, dass man nicht eine Belastung ist. Vielleicht hier und da darf man auch mal eine Last sein, die mitgetragen wird, natürlich. Aber man möchte doch einfach jemand sein, wo Leute sagen, es ist schön, dass du da bist, ich freue mich über deine Anwesenheit, du bist liebenswert. Das ist so ein Grundmuster, so ein Grundbedürfnis in jedem drin. Und da gibt es 2 Richtungen. Ja, es gibt einmal eine Richtung, was brauche ich, um mich geliebt zu fühlen? Wie verstehe ich Liebe? Weil es ist so leicht gesagt, ja, ich liebe dich. Oder du weißt doch, dass du geliebt bist. Und du sagst vielleicht, ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich das spüren soll. Also was zeigt mir das denn, dass ich geliebt bin? Wie verstehe ich Liebe? Liebe hat Sprachen, verschiedenste Sprachen. Und genauso brauche ich auch eine Sprache, mit der ich Liebe ausdrücke. Jeder drückt seine Liebe anders aus. Da hat jeder seine ganz eigene Muttersprache, wie er Liebe ausdrückt. So wie du geschaffen bist, so wie deine Biografie verlaufen ist, so hast du etwas dir angeeignet, wie du deine Liebe ausdrückst. Aber es kann sein, dass es beim anderen gar nicht so ankommt. Und der andere fühlt sich vielleicht gar nicht so geliebt. Oder du wirst mit einer Liebessprache beschenkt von jemand anderem und du merkst gar nicht, dass es eigentlich Liebe sein soll, weil das bei dir nicht ankommt, weil du diese Art Liebe gar nicht so verstehst. Das ist ganz spannend und für Beziehungen, für Freundschaften ist das ein Riesenthema. Es gibt, ja, Seelsorger, Therapeuten haben sich natürlich ausgedacht, was gibt es da für verschiedene Kategorien an Sprachen, die sind sich alle einig, es gibt diese unterschiedlichen Arten zu lieben. Und es gibt einen Mann, Gary Chapman, das ist ein Pastor und ein Paartherapeut. Und der hat dieses Buch geschrieben, 5 Sprachen der Liebe. Und die meisten von euch werden das schon mal irgendwie gehört haben. So ein bisschen Pflichtlektüre. Muss man mal gelesen haben und hat man es vielleicht mal durch und hat man es vergessen. Und dann 3 Jahre später, wie war das nochmal? Ein befreundetes Ehepaar von mir aus Hamburg. Die haben wirklich einen schwierigen Start gehabt in die Ehe. Sehr unterschiedliche Kulturen, sehr schwierige familiäre Umstände. Aber sie haben sich geliebt, da war einfach ein Feuer in den beiden füreinander. Und wir haben sie begleitet, haben sie ermutigt, den Weg der Ehe einzugehen. Mayumi und Wesley, May und Wes, ganz tolles Pärchen. Und die hatten wirklich eine Ehekrise, weil die durch diese unterschiedlichen Kulturen ganz andere Art gehabt haben, Liebe zu sprechen. Und das kam beim anderen nicht an. Und dann haben wir versucht, denen irgendwie Hilfe zu geben, haben uns öfter mit denen getroffen und sie irgendwie ermutigt, für sie gebetet, immer wieder mal investiert in Freundschaft und dass sie einfach so mitgeschwommen sind in diesem Freundeskreis. So. Aber das war nicht der Durchbruch. Und dann waren sie für eine Zeit lang nicht mehr so auf Kommunikation. Und dann eines Tages kam er zu mir und sagte, Burkhard, unsere Ehe ist der Hammer. Ich so, wie, was, wo? Ja, ich habe mal irgendwie was von diesem Buch, du hast uns ja so ein Buch empfohlen, das haben wir dann auch gelesen, aber irgendwie ging das nicht so richtig tief. Und da habe ich gedacht, ich mail mal diesen Gary Chapman mal an. Und hat er ihn privat angemailt, der hat irgendwo im Internet die Mailadresse gefunden und der ist in Amerika unterwegs. Ja. Und da haben die per E-Mail und per Skype einfach eine Ehe-Seelsorge bekommen von denen. Und er hat mit denen dann geübt, diese 5 Sprachen der Liebe zu sprechen. Und das war für sie so ein Durchbruch. Deswegen, da liegt eine Salbung drauf. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Thema, was man referieren kann. Da ist ein Geheimnis drin. Das ist auch in Bezug auf Gott. Da wird gesehen, wir werden auch Gott immer wieder mit einbeziehen in diese Liebessprachen, weil er auch diese Sprachen spricht. Und vielleicht sitzt ihr und denkst, na, das kenne ich doch alles schon. Hör noch mal neu hin. Hör noch mal ganz neu hin. Ganz gleich, ob du in einer Ehe steckst oder in einer Partnerschaft, eine Freundschaft vielleicht. Und dann in Bezug auf deine Kinder, auf dein Arbeitsumfeld, ist eigentlich ganz gleich, welche Situation du hast, weil jeder hat ja ein Beziehungsgeflecht, irgendwo stärker ausgeprägt, weniger ausgeprägt und du hast die Möglichkeit, da neu zu lernen, wie du diese Liebe ausdrücken kannst und auch vielleicht ganz neu verstehen kannst. Also hör gut hin. Es gibt eine Folie, die ich vorbereitet habe, wo die 5 Sprachen mal aufgelistet sind. Genau. Habe ich nicht gemalt. Wisst ihr auch, dass ich nicht malen kann inzwischen, ne? Links oben Lob und Anerkennung. Das hatten wir letzten Sonntag. Da hat Jennifer drüber gesprochen. Dann heute ist Hilfsbereitschaft dran. Dann gibt es noch Zweisamkeit, Zärtlichkeit und Geschenke. Und diese Aussagen, die da drin stecken, ist, wenn ich Lob und Anerkennung ausdrücke, dann sage ich, du bist ein besonderer Mensch. Du bist was Wertvolles für mich. Das drücke ich dir aus, das teile ich dir mit. Und Hilfsbereitschaft heute ist, ich will für dich da sein. Ich will für dich da sein. Was hat das mit mir als Christ zu tun, diese Liebessprachen zu kennen? Matthäus 22, 37 bis 40 kennen wir alle gut. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Also mit allem, was wir sind, auf allen Facetten, die uns zur Verfügung stehen. Wenn du mal so überlegst, was meint das eigentlich? Ich habe mir mal vorgestellt, wie kann ich den Gott mit ganzer Kraft lieben? Muss ich jetzt irgendwie ganz doch nicht anstrengen beim Lobpreis oder intensiv beten oder was meint er damit? Das ist ja nicht einfach nur Kategorien, ja? Ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Wie liebe ich mit ganzem Herzen? Ja, keine Ahnung. Ein ganzes Herz, Gott lieben. Es gibt verschiedenste Predigtansätze und Methoden, das irgendwie umzusetzen. Letztendlich meint das mit allem, was du bist. Oben bis unten, mit allen Lebensbereichen, die du hast. Mit allem, was dich auszeichnet, Gott lieben. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir kennen diese Botschaft, ja. Und das Interessante ist, sie ist ja tief verankert im Alten Testament. Diese beiden Gebote, die Jesus neu einsortiert, und zwar ganz nach oben, als die obersten, als die wichtigsten Gebote, und sie auch noch nebeneinander stellt, da kommt ein Geheimnis hervor, da kommt Gottes Herzschlag hervor. Er will von ganzem Herzen, dass wir ihn lieben mit allem, was wir sind. Er will eine Liebesbeziehung zu uns haben. Aber er will genauso, dass wir uns auch mit dieser Liebe selber lieben und dass wir dann auch den Nächsten lieben. Das ist Gottes ursprüngliche Absicht. Und das steht beides auch im Alten Testament, 5. Mose 6, Vers 5, dass wir Gott lieben sollen mit allem, was wir sind. Und 3. Mose 19, Vers 18 steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Jesus nicht immer dazugepackt, das ist schon tief verankert, von Anfang an. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also im Grunde kannst du sagen, wenn du die ganze Bibel zusammenfasst, dann geht es darum, mit diesem Gott in eine Liebesbeziehung zu treten. Und dann in dieser Liebesbeziehung nicht nur stehen zu bleiben, sondern es dann weiterfließen zu lassen zum Nächsten. Und deswegen hat Gott auch Gemeinde gebaut. Er hätte ja auch Reich Gottes so bauen können, dass es lauter diese Vertikalbeziehung gibt. Ja, ich liebe Gott und gut ist. Und dann gehe ich als so ein gottverliebtes Wesen durch die Welt und strahle alle an und dann sind alle ganz glücklich und tue gute Dinge. Aber Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und er hat alles vorbereitet dafür. Und dann kam der Heilige Geist und hat das bewirkt, dass Menschen in Gemeinden zusammenkommen, dass sie dort Gottes Kraft erleben. Er will nicht diese 1:1 Beziehung und dabei dann stehen bleiben. Er will, dass wir diese Liebesbeziehung untereinander ausbreiten. Das ist ein Geheimnis von seinem Reich. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Es ist ihm genauso wichtig wie meine Beziehung zu ihm, wie dass ich mit dir eine Beziehung habe. Schon krass, ne? Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie liebe ich dich? Wie kann ich lieben? Wie kann ich anderen meine Liebe ausdrücken? Jennifer hat von Lob und Anerkennung gesprochen. Und diese Atmosphäre von Anerkennung, von Wertschätzung, von Lob, das beflügelt dich. Das gibt dir Kraft. Das setzt frei. Das setzt Leben in dir frei, oder? Das tut so gut, zu spüren, dass das, was man ist und was man macht, das ist nicht immer so verpufft und allen ist egal, sondern man kriegt da Wertschätzung. Man wird gesehen. Es ist natürlich leicht gesehen zu werden, wenn man vorne steht. Und das kriege ich auch immer wieder ab, im Guten wie im Negativen. Wenn man vorne steht und was sagt, das wird dann bemessen und von verschiedensten Seiten dann auch beurteilt. Aber das gehört zum Job dazu, das ist einfach so. Aber die wenigsten haben ja die Möglichkeit, vorne zu stehen und machen ganz viele Dinge, die man nicht so sieht. Jennifer hat von den Kindermitarbeitern gesprochen, die gerade da oben sind. Unsere Teens, die betreut werden, die Jugendlichen, die am Freitag sich da treffen. Das ist so ein kostbarer Dienst. Das sieht man aber nicht, das sehen nur die Kinder. Und wir kriegen es mit, indem unsere Kinder ruhig sind, ja. Die sind irgendwo da oben, super, die werden betreut. werden für anderthalb Stunden stillgehalten. Nein, die haben da eine wunderbare Zeit mit Gott. Das ist ein ganz wichtiger Gottesdienst. Da oben ist manchmal mehr los als hier unten. Und das ist so wichtig, den Leuten, die das machen, zu danken. Zu sagen, ich sehe dich und ich finde das gut, was du machst. Und ich danke dir, dass du dich in die Kinder dieser Gemeinde investierst. Weil die Kinder sind nicht die Gemeinde von morgen. Wir investieren nicht irgendwie in den Nachwuchs, dass der Nachwuchs gesichert ist, sondern die Kinder sind Kirche von heute. Die gehören jetzt ja schon dazu, oder? Die parken wir nicht irgendwo da oben in der Ecke und sagen, naja, wenn ihr älter seid, dann seid ihr irgendwann auch mal wichtig fürs Reich Gottes. Die erleben Gott genauso wie wir. Ich habe da so wunderbare Erfahrungen gemacht mit Kindern, die wirklich geistgetauft sind. Denn bei denen geht das so leicht. Die haben nicht diese ganzen Barrieren und Vorstellungen und Muster und Erfahrungen, wie das alles zu sein hat. Da kommt Gott einfach so. Ich habe mal im Auto gesessen und in Sprachen gesungen. Und da meinte Mathilda plötzlich, das ist schon 5 Jahre her, Papa, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Ich so, wie, was hast du verstanden? Ja, du hast gesungen, Jesus, du bist die Quelle der Freude. So, was? Weil das sind so fromme Worte, das denkt sich ein Kind nicht aus. Ja, die hat das wirklich verstanden, ich war völlig hin und weg. So, boah. Ich habe ja selber nicht verstanden, was ich da sage. Und wenn ich dann singe, mein Geist singt, Jesus, du bist die Quelle der Freude, dann passiert doch was mit einem, oder? Und wenn Kinder das verstehen, alter Schwede, Mann. Also deswegen wollen wir auch diese Lobpreiszeit am Anfang mit den Kindern haben, diese 3 Lieder, dass sie dabei sind, dass sie nicht irgendwie da oben weggepackt sind, sondern dass sie Teil der Anbetung sind, dass sie das miterleben. Wer weiß, vielleicht machen wir mal richtig lange Zeit mit denen, dass sie voll dabei sind und wir erleben, wie der Heilige Geist wirkt. Und dass sie für uns beten und dass Kranke geheilt werden. Weil Kinder so einen starken Glauben haben. So, und deswegen Lob an die Kindermitarbeiter. Ihr seid großartig. Ich danke euch, dass ihr diesen Dienst macht. Und ich könnte jetzt ganz viel aufzählen, ja? Bistro. Ordnerdienst, ihr habt mitbekommen, die haben da den Parkplatz gesperrt. Wenn der Parkplatz voll ist, Hütchen hin, dass jeder weiß, okay, ich habe gar keinen Platz mehr. Also muss ich weiterfahren und gucken, wo was los ist. Das ist ein Dienst, da wird man erstmal für angerümpfelt. So, toll, jetzt machst du uns hier die Tür zu. Aber die machen das ja aus Liebe. Zum Wohl der Gemeinde. Danke, liebe Ordner, dass ihr das so macht. Ihr müsst jetzt nicht jedes Mal klatschen. Ja. Die Ordner, da hinten, da am Tresen, da zu sitzen und da den Beamer zu machen. Alle sehen, wenn das Lied nicht richtig umgeschaltet ist, ja. Aber dass der Lobpreisleiter vielleicht das falsche Lied aufgeschrieben hat und er sucht das falsche Lied da im Beamer-Song, Beamer-Programm, das sieht dann keiner. Alle gucken, nur, ist nicht umgeschaltet, was ist denn jetzt los? Mach doch mal, da muss man nur auf den Knopf drücken. Das ist ein ganz kostbarer Dienst, da zu sitzen und diese Sachen zu machen. Der Sound, die Technik, all das, das ist so wichtig und lobenswert. Sprüche 18, 21 ist ein ganz schön krasse Aussage. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also du kannst mit deinen Worten eine Atmosphäre schaffen, die Leben hervorbringt oder die tötet. Und da kommt eine Frucht hervor. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Dein Mundwerk. Und heute würde ich noch Handys dazu zählen, ja, was man so schreibt bei Facebook oder WhatsApp oder sonst wo, da steckt eine Kraft drin. Da ist eine Autorität in dem, was wir ausdrücken. Und es kann wirklich Menschen töten, in ihrer ganzen Motivation, wenn sie beballert werden. Und es kann Leben hervorbringen, wenn du anerkennst, was da drin ist. Jennifer hat noch sehr persönlich gesagt, ja, es ist wichtig, dass man auch ehrlich lobt. Ich glaube, manches Mal, es ist in Gemeinden vielleicht ja auch hier so gewesen, dass man mit Lob seine Dankbarkeit ausdrücken will. Aber das ist manchmal fehlgeleitet. Wir haben zum Beispiel in Hamburg mal eine junge Frau gehabt, die war sehr schüchtern. Und dann hat sie sich getraut, weil sie 15 Mal überredet wurde, vorne mit ihrem Freund zusammen im Lobpreis mitzusingen. Also sie konnte überhaupt nicht singen. Also es war auch nicht so, dass man es hätte lernen können in dem Zustand, wie sie gesungen hat. Die hat keinen Ton gehört und die Stimme klang nicht schön. Hoffentlich hört sie das jetzt nicht. Naja, ich sage keine Namen. Aber man hat sich nicht getraut, dieser Person ehrlich zu sagen, du bist da völlig fehl am Platz. Man hat sie gelobt. Oh, toll, dass du mitsingst. Oh, das war, man wollte sie wertschätzen, mit Dank ausdrücken. Aber es war an völlig falscher Stelle. Weil sie wirklich gedacht hat, sie kann singen. Und sie hat sich gewundert, dass sie sich nie über Lautsprecher hört, weil die Techniker sie immer runtergedreht haben. Bis irgendwann mal jemand den Mut hatte, zu sagen, du hast andere Gaben. Aber das ist nicht deine Gabe. Und die haben mich alle angelogen. Die fühlte sich total vorgeführt. All die Monate, wo die Leute gesagt haben, oh, ist ja toll, dass du vorne stehst, super, kannst toll singen. Die haben mich angelogen. Das ist ganz schlecht, wenn man Leute mit falschem Lob motiviert, etwas zu tun, was eigentlich gar nicht ihr Ding ist. Das kann uns wirklich in die Irre leiten. Das heißt, wenn Lob, dann aufrichtig und ehrlich. Und da möchte ich auch mal loben, die Art und Weise, wie ihr Feedback gebt. Ich bin wirklich beeindruckt, wie fein und wie ehrlich das Feedback war zu unserer Idee, am 23. einen Weihnachtsgottesdienst zu machen, ein Weihnachtsfest. Da gab es so viele Rückmeldungen. Also bei manchen habe ich gedacht, die müssen noch ein bisschen üben. Aber bei den meisten habe ich gedacht, schön, es ist gut, dass du ausdrückst, was du willst. Die Gemeinde will mitgestalten. Die lässt nicht einfach so, ja, machen wir halt, wenn das von oben so dirigiert wird, dann machen wir es halt irgendwie mit. Nein, da war, ich will mitreden, ich habe meine Meinung, ich will das mitgestalten. Und das darfst du. Das ist wichtig, wir brauchen das Feedback. Und deswegen waren wir auch dann an dem Punkt, dass wir sagten, okay, wenn so viele das wirklich als schmerzlichen Verlust empfinden, dass am 24. kein Gottesdienst gefeiert wird, sondern der vorverlegt wird auf den 23., ja, dann machen wir es doch. Und da will ich euch loben. Wenn ihr nicht Feedback gegeben hättet, hätten wir einfach unser Ding gemacht und hätten uns gewundert, dass nur die Hälfte der Gemeinde auftaucht und die anderen irgendwie verschnupft sind und sagen, toll. Versteht ihr? Das ist wichtig. Feedback. Ich lobe euch. Heute geht es um Hilfsbereitschaft. Bei meiner persönlichen Sache ist es so, ich spreche Hilfsbereitschaft und ich verstehe Hilfsbereitschaft. Das ist meine Liebessprache. Das kommt bei mir total gut an. Das verstehe ich sofort. Zum Beispiel, ich koche sehr gerne und es ist mir eigentlich egal, ob jemand sagt, ob es gut ist oder nicht gut ist, weil ich weiß, dass es gut ist. So. Bei mir schmeckt es ja. Also wenn es mir schmeckt, ist es gut. Ja. Aber was mir dann, also Lob und Anerkennung brauche ich dann nicht so sehr. Was ich dann aber brauche, ist, dass jemand sagt, ach Mensch, toll, ich stelle schon mal den Teller auf den Tisch. Und hinterher wieder abräumt. Gut, ich mache die Küche auch sauber. Ich lasse jetzt nicht diesen riesen Fettwulst da rumliegen, was alles vollgespritzt ist mit Öl und so. Das mache ich schon sauber. Aber das ist meine Liebessprache. Hilfsbereitschaft. Deswegen, ich investiere mich auch gerne in Gemeinde. Bei Jennifer ist das genauso. Machen gern vieles. Aber ich habe zum Beispiel, am Freitag habe ich hier die Technik angemacht und so und habe dann das hier aufgebaut und dann hinterher hatte ich noch ein kurzes Gespräch und dann ging jemand rum und hat dann so hier schon mal das ausgemacht und da schon mal runtergefahren, was aufgeräumt. Ich dachte, boah, das war für mich wirklich so ein Liebesbeweis. Ja, so, Dankeschön. Bestimmt auch die Person, die Sprache der Hilfsbereitschaft als Liebessprache, könnte ich mir vorstellen. Oder neulich, da war ich super perplex. Da kam jemand auf mich zu und meinte, du, hast du schon gemerkt, bei deinem Auto ist das Scheinwerferlicht kaputt. Die Lampe ist defekt. Ich habe gar nicht gemerkt. Gibst mir deinen Autoschlüssel, ich habe hier die Lampe mitgebracht. Ich tausche die mal gerade eben aus. So, boah, hat mich das berührt. Der hat mich richtig lieb. Toll. Das hat mich richtig berührt. Ich dachte, Dankeschön. Oder wenn ich hier auf dem Parkplatz fahre und ich sehe, da draußen ist schon wieder was passiert auf dem Spielplatz. Da sind so eine Gruppe von Männern hauptsächlich. Ich glaube nur. Die haben dann mal wieder kurz mal eben Beton gegossen. Die haben mal eben mal kurz wieder was da gemacht mit den Schubkarren. Und das ist eine richtig anstrengende, harte Arbeit. Und ihr seht ja, wie mühselig das ist und wie komplex das auf einmal geworden ist, das alles gründlich zu machen. Und die stehen da Woche für Woche im Regen, bei Wind und Wetter, bei Minustemperaturen, gab es ja auch schon zwischendurch, und sitzen da und machen das Stück für Stück weiter. Das sind zwar nur 3-4 Leute, aber meine Güte, toll. Ihre Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Ich mache es gerne zum Wohl der Gemeinde. Ich möchte, dass die Kinder hier toben und dass sie sich nicht wehtun und dass das ordentlich ist. Vielen Dank an die Männer, die sich da investieren. Auch aus der Gemeinde. Oder es gibt ja so eine junge Dame, die immer kommt und die Blätter hier fegt, ja. Jede Woche ist immer da und fegt die Blätter zusammen. Wie selbstverständlich. Ihre Liebessprache, Gott zu zeigen, der Gemeinde zu sagen, das ist meine Liebe, das auszudrücken. Ich investiere mich. Und da darf man auch mal loben. Ja? Merkt ihr, so eine Atmosphäre von Lob und Anerkennung ist so wichtig. Da blühen Leute auf. Und ich möchte jetzt nicht eine Stunde lang einfach nur Lob streuen. Das könnte ich jetzt machen, weil es ist so eine fleißige Gemeinde, so viele Menschen, die sich einfach investieren und die sagen, meine Gabe, klar investiere ich die. Ich tue doch was einfach für Menschen, weil ich sie lieb habe. Und ohne den würde Gemeinde gar nicht funktionieren. Es gibt so viel zu tun hier. Und das macht die Gemeinde so bunt und lebendig, dass es nicht nur drei Leute im Büro sind, die irgendwie das alles wuppen, sondern dass es eine Vielfalt ist und dass du, dass deine Farbe, deine Art, sich hier zu investieren, einen Raum kriegt. Und wenn das nur eine Kleinigkeit ist, die ist kostbar, die ist so wichtig. Gemeinde funktioniert nur durch dieses ehrenamtliche sich einbringen. Und das ist nicht einfach nur ein Runterrattern von Pflicht, das ist eine Liebessprache. Du drückst deine Liebe aus zu den Mitmenschen hier, wenn du dich investierst in deiner Art und Weise. Und ich denke, die meisten verstehen diese Liebessprache und sagen, ja, das ist toll. Viele kommen um 10 Uhr, kurz vor 10, sagen, ach, sind alle schon fertig, der Kaffee kocht schon. Hier ist es schon warm, die Leute haben sich vorbereitet. Die investieren sich. Eine Liebessprache. Wie ist das in meiner Liebessprache zu Gott? Das ist der zweite Punkt, ja. Das erste war so, wir untereinander, wir brauchen das. Und der zweite Punkt ist meine Liebesbeziehung zu Gott. Gott ist so ein dienender, demütiger Gott. Das beeindruckt mich immer wieder neu. Wie der sich herabbeugt und dient, der sich niederkniet und die Füße wäscht. Es war ja nicht nur damals einmal, es ist ja immer wieder, dass Jesus kommt und mir die Füße wäscht. Immer wieder den Dreck wegmacht. Gott ist so vielseitig in seiner Art, Liebe auszudrücken, dass jeder mit seiner persönlichen Biografie bei ihm ein Gegenüber findet. Und mein Bedürfnis nach Liebe hat viel mit meiner Biografie zu tun. Bei dir auch. Deine Geschichte hat dich geprägt, wie du Liebe verstehen kannst und wie nicht. Und natürlich sind da auch Wunden dabei und natürlich ist es auch eine Einseitigkeit dabei. Ich glaube, wenn man völlig ein gesunder Mensch ist, ein wiederhergestellter Mensch, dann verspürst du Liebessprache auf der ganzen Bandbreite und kannst es auch sprechen auf der ganzen Bandbreite. Ich denke so an Jesus, ja, was, der hat alles gemacht. Er hat auf allen Kanälen gesendet und auch alle Kanäle empfangen. Und ich glaube, da können wir hinwachsen. Aber es ist in Ordnung, wenn du in deiner Geschichte beim Weg bist. Und du wirst dort, wie du Liebe brauchst, wirst du sie bei Gott bekommen. Auf die Art und Weise, wie du Liebe verstehst, Gott spricht diese Sprache. Ganz persönlich für dich. Unser Gottesbild ist ganz, ganz eng mit unserer Biografie verknüpft. Und diese starke Vaterherzbetonung in dieser Gemeinde hat natürlich auch Menschen hergezogen, die an dem Punkt einen starken Vater, eine Erfahrung, ein tiefes Bedürfnis in sich haben. Und dass sie auch erlebt haben, Gott als Vater zu begegnen. Das ist ein ganz wichtiger Teil auch dieser Biografie dieser Gemeinde. Und so wie ich Gott begegnen möchte, in meiner persönlichen Biografie und in meinen Begrenzungen, so darf ich anderen nicht vorschreiben, wie sie Gott zu begegnen haben. Da geh du deinen ganz persönlichen Weg, so wie du Gott brauchst. Du brauchst ihn anders als ich. Du begegnest Gott anders als ich. Und ich glaube, das kann jeder zu jedem sagen. Und deswegen ist diese Vielseitigkeit so wichtig, auch in dieser Gemeinde. Gott zu begegnen, wie auch immer du ihn brauchst. Er ist da, in dieser Art und Weise. Er gibt dir nicht vor, so und so und so hast du Gott zu begegnen, sondern er macht die Arme auf und sagt so, und jetzt komm, einfach so wie du bist, ich habe es für dich. Wir haben gelernt, Jahwe, Gott offenbart sich mit diesem Namen, Jahwe. Wir übersetzen so schnell, ich bin, der ich bin. Und das sagt eigentlich so wenig aus. Und Manfred hat hier mal gepredigt und das so ausgelegt. Und da habe ich nochmal nachgeforscht und das stimmt wirklich, ja, weil ich wollte das auch mal so nochmal genau wissen. Letztendlich sagt Gott, ich bin für dich da. Ich bin hier und ich bin für dich hier. Ich bin nicht einfach nur irgendwie da. Irgendwie das ominöse, ich bin der, ich bin. So ein Scheunentor, wo ein Name draufsteht, ja, und dann machst du es auf und dann sind wieder 1000 Türen oder sowas. Nein, Gott sagt, ich bin hier, ich bin für dich hier, ich bin jetzt für dich da. Das ist Gott. Und dieser Gott, der wählt sich ein Volk als Eigentum, Israel. Er sagt, ich möchte diesem Volk meine Liebe zeigen, exemplarisch für die ganze Menschheit. Suche ich mir jetzt dieses eine Volk aus, Israel. Und ich gehe mit diesem auserwählten Volk einen Weg. Ich erkläre sie zu meinem Eigentum und ich sage, ich bin euer Gott. Und ich bin nicht einfach nur euer Herrscher, sondern ich bin der Gott, der für dich da ist. Und ich kümmere mich um euch und das macht er bis heute. Er hat Israel niemals den Rücken gekehrt. Es sind manche Strapazen geschehen in der Geschichte, möchte ich jetzt gar nicht lange drüber predigen. Aber letztendlich sehen wir immer wieder, wie Gott seine Hand über dieses Volk hält. Und das finde ich so enorm. Du guckst in die Medien und jeden Tag ist was über Israel dabei. Und immer wieder ein, hä, wie kann das sein? Wie kriegt Gott das hin? Und er wird mit diesem Volk seine Geschichte bis zum Ende schreiben. Und wir werden sehen, dass dieses Volk erlöst wird. Dass der Schleier von ihren Augen geht und dass sie Jesus erkennen als den Messias. Das sind unsere Geschwister. Wir werden eines Tages mit ihnen zusammen vor Gott stehen, da bin ich sicher. So verstehe ich die Bibel. Wenn ich einen Römerbrief studiere, ich verstehe das so. Wir werden mit ihnen zusammen vor Gott stehen. Mir wurde das mal so deutlich, als ich realisierte, die beten ja auch den Psalm 23. Und das lässt Gott kalt, weil sie den Namen Jesus vergessen haben, mittendrin zu erwähnen? Nein. Das berührt Gottes Herz. Er ist doch ihr Hirte. Also da hat Gott einen Weg mit ihnen, den verstehen wir alle nicht so ganz. Aber eins können wir gewiss sein, das sind unsere Geschwister. Und sie werden eines Tages Jesus als Messias erkennen. Und es ist falsch zu glauben, gut, Israel hat es versucht, haben es nicht hingekriegt. Und Gott sagt, gut, Plan B, nehmen wir mal die Gemeinde. Jetzt sind halt die Christen da, die lösen jetzt Israel ab und deswegen sind wir jetzt als Christen die Nummer eins. So ist das nicht bei Gott. Gisst sein Volk niemals. Seine Treue bleibt ewig, auch mit dem Volk Israel bestehen. Ja, das ist so. Im Psalm 115 steht, aber Israel hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Er ist ihre Hilfe. Und an der Stelle wird Gott nochmal so deutlich machen, ich bin nicht nur einfach Gott, der da ist, sondern ich bin auch ein Gott, der eingreift. Ich bin nicht nur einfach ein Ort, und sage, hier stehe ich, wenn du was von mir willst, komm her. Sondern er investiert sich, er dient den Menschen, er greift ein. Im Kriegsgeschehen damals hat er mitgekämpft. Er hat die Feinde immer wieder überwältigt mit irgendwelchen Tricks, mit Strategien. Er hat den Feind überlistet und hat sich immer wieder treu gezeigt, ich bin da und ich greife ein, ich helfe dir. Und er ist auch für dich da. Er kämpft für dich. Und er kämpft um dich. Und ganz gleich, wo du gerade drin bist, da ist ein Kriegsheld, der versteht es zu kämpfen und er kämpft für dich. Er kämpft um dein Leben, er kämpft um deine Treue. Er ringt darum, dass du ihn im Blick hast und dass du in deiner Not immer wieder ihn erlebst. Er ist für dich da. Ich habe in meiner Bibel so einen Einleger reingelegt, da sind die ganzen Namen Gottes auf Hebräisch mit Übersetzung. Elohim, Gott, mächtiger Schöpfer. El Roy, der Gott, der mich sieht. El Shaddai, Gott, der Allmächtige. El Olam, der ewige Gott. Und so weiter und so fort. Yahweh Rophe, der Herr, der heilt. Yahweh Nissi, der Herr, mein Banner. Kedosh Israel, der heilige Israel. Yahweh Shalom, der Herr ist Frieden. Yahweh Zebaoth, das kennen wir, ne? Herr der Herrscharen. Yahweh Zuri, der Herr ist mein Fels. Yahweh Rui, der Herr ist mein Hirte. Melech, er ist der König. Er ist auch Ish, er ist der Ehemann. El Shai, lebendiger Gott. Und er ist auch mein Wohnort, mein Zuflucht, mein Burg, mein starker Turm. Er ist die Hoffnung Israels, er ist der Herr unserer Gerechtigkeit. Er ist höchster Gott und er ist Abba, Vater. All diese Dinge. Und dieser Gott, der hat sich entschieden, dir zu helfen. Der hat sich entschieden, in dein Leben hineinzutreten und dort, wo du strauchelst, dort, wo du Hilfe brauchst, zu helfen. Und das möchte ich dir heute einfach zusprechen. Ich möchte gar nicht lange predigen, sondern mit euch einfach vor diesen Gott zu treten gleich und nochmal neu ihm in die Augen schauen und sagen, ich weiß, dass du mir hilfst, auch wenn ich mich so fühle, als wenn du mir gar nicht helfen kannst oder manchmal gar nicht willst oder es zumindest hier und da nicht getan hast. Ich möchte euch mal ein persönliches Zeugnis erzählen. Und zwar war ich jetzt die letzte Woche auf so einer Seelsorgebegegnung, so einem Dienst, Hartzünk nennt sich das. Und ich hatte in mir eine ganz bohrende Frage, von der ich gar nicht wusste, dass sie da ist. Ich habe ja erzählt, hier und da in den Predigten, dass ich manches erlebt habe in meiner Kindheit, was nicht schön war, was ich nicht gut fand, was mich als Kind ganz schön verwundet hat. Und ich habe immer wieder diese Frage in mir eigentlich gehabt, die ich nie wagte zu denken und auszusprechen. Gott, warum hast du denn damals nicht geholfen? Wo warst du denn? Gott, der Allmächtige, der ja da ist. Du hast ja offenbar nicht aufgepasst. Standst du daneben und hast nichts gemacht? Oder warst du nicht in der Lage? Oder hast du mich zappeln lassen? Oder warum? So, diese Frage war in mir und die bohrte in mir und ich wusste gar nicht, dass sie richtig da ist. Ich habe zwar eben so geahnt, dass da so eine Frage sein könnte, aber in mir war diese verbitterte Frage. Er hat mich nicht beschützt. Er, der mir doch helfen wollte. Und der mir wieder zuspricht auf allen möglichen Seiten der Bibel, ich bin da, ich helfe dir, ich bin für dich da. Und ich kann das heute predigen, anders als ich es vor vielleicht 2 Wochen hätte predigen können, weil Gott hat mir gezeigt, er war da. Jesus war da. Und zwar war er in mir. Und er hat diese Dinge persönlich miterlebt. Und er hat mit mir geweint. Damit er mir heute ein Priester sein kann, der sagt, ich kenne deine Schmerzen. Du erzählst mir nichts Fremdes. Ich war dabei. Ich habe es selber ertragen. Und heute bin ich da und ich heile dich. Ich helfe dir. Weil ich dich verstehe. Ich verstehe deinen Schmerz. Boah, und das hat mich so bewegt. Weil ich habe dann irgendwann angefangen, mich selber zu schützen. Eigentlich ist Jesus der, der uns schützt und der uns helfen soll. Eigentlich ist er der, der dein Wächter sein will. Der auf dich aufpasst. Und er kann es, weil er ist Herr der Herrscher. Er ist der, der da ist, der immer da ist. Aber ich habe in mir es irgendwie nicht zugelassen, weil in mir ein Wächter aufgestanden ist, der sagte, gut, wenn Jesus seinen Job nicht gut gemacht hat, dann muss ich ihn halt übernehmen. Und das kam so ganz deutlich immer wieder hervor. Ich habe das schon irgendwie geahnt, aber es wurde so richtig konkret für mich, dass ich diesen Wächterdienst, diesen Schutz, diesen helfenden Gott wieder ganz neu Jesus zugesprochen habe und es aus der Hand gegeben habe. Ich muss mich nicht beschützen, du beschützt mich. Ich muss mir nicht helfen, du hilfst mir. Und das ist mir so wichtig für diesem Thema Hilfsbereitschaft, ja, dass wir Gott wieder neu zusprechen. Auch du, was auch immer du erlebt hast und wo du auch vielleicht in dir diese Frage hast, ja Gott, toll. Und wo warst du? Ich dachte, du bist der, der hilft. Und jetzt renne ich der Hilfe hinterher, aber irgendwie kommt sie nicht so recht. Und du warst doch damals dabei und hast nicht eingegriffen. Was bist du denn für ein Gott? Und Gott sagt dir, wie er es mir auch so zugesagt hat, ich bin dabei gewesen, ich habe es selber mitertragen, ich habe dich nicht allein gelassen, ich habe mich eins gemacht mit dir. Und heute kann ich all deinen Schmerz verstehen und in diesem Schmerz dir begegnen und dir Heilung geben, mit dir weinen, sich mit dir freuen und mit dir da durchgehen und zu einem Sieg hindurchtreten. Ich möchte gerade mal beten an der Stelle. Vater im Himmel, du bist da, du bist Yahweh, du bist der Gott, der da ist und der für uns da ist. Und ich danke dir, Herr, dass du an meinen Geschwistern, die diese bohrende Frage vielleicht auch in sich tragen, wieso hast du nicht eingegriffen? Standst du irgendwo da tatenlos beiseite? Du sagst, nein, ich war da, ich war mit dir, ich war in dir und ich habe es miterlebt. Vater, und ich bete, dass du ganz neu da ein Vertrauen aufbaust, dass du wirklich, wirklich der bist, der hilft. Dass das keine hohlen Versprechen sind. Nein, was du zusagst, Herr, das tust du. Ich bete, Herr, dass du da ganz tief hineinkommst, da wo Zweifel stecken, wo man dich anbetet als den großen Herrn, der alles tut und kann, aber wo in uns doch Zweifel sind, ob du es wirklich tun kannst. Herr, du bist der Gott, der hilft. Bau diesen Glauben neu auf, Herr. Komm, Heiliger Geist, das ist dein Wirken. Ja, das können wir nicht machen, das bist du in uns. Und ich bete, dass wenn wir gleich in die Lobpreiszeit gehen, Herr, dass du dieses Vertrauen neu aufbaust, Herr. Dass wir uns neu vor deinem Thron beugen können. Uns nicht selbst beschützen brauchen, du beschützt uns, Herr. Halleluja. Okay, ich komme zum letzten Punkt und dann gehen wir in die Lobpreiszeit. Ich mach's kurz. Wo ist deine Hilfsbereitschaft? Wo siehst du für dich eine Möglichkeit zu helfen? Diese Gemeinde hat so viel Platz für Helfer. Es gibt so viele schöne Dinge zu tun. Und Gott hat dich so wunderbar ausgestattet. Du hast so tolle Gaben. Die hast nur du so in der Kombination, wie du sie hast. Mit deiner Biografie, mit deinem Blick, mit deiner Sehnsucht. Und ich will dich ermutigen. Vielleicht bist du enttäuscht. Vielleicht hast du gedacht, naja, ich habe ja schon meine Runde gemacht. Jetzt möchte ich mich irgendwie zurücklehnen und mal gucken. Und ich möchte dich aufrufen zu einer zweiten Runde. Da kommt noch was. Hier wird was Neues entstehen, was Neues aufbrechen. Und da bist du mit gemeint, da bist du mit dran. Wir brauchen dich. Deine Hilfsbereitschaft ist gefragt in dieser Gemeinde. Und je mehr alle ein Stück weit das tragen, dieses Werk, was wir hier mit gemeinsam bauen, desto bunter wird das und desto schöner wird das. Und desto mehr Menschen berührt das und werden angesprochen und finden hier ein Zuhause. Das ist kein Werk von neun Kernteam-Leuten, die hier vorne stehen und irgendwie das alles wuppen wollen. Und wir merken auch, dass wir da Platz machen müssen. Dass wir manchmal wie ein Deckel sind, dass wir alle Verantwortung auf uns getragen haben. Es war für eine Zeit lang auch wichtig, aber es ist jetzt dran, diese Verantwortung abzugeben an mehrere, auf breitere Schultern zu verteilen. Und da bist du gefragt, wir brauchen dich. Welche Gaben hast du? Was hat Gott dir gegeben? Wo brennt dein Herz? Und ich bin sicher, dass es eine Möglichkeit geben wird in dieser Gemeinde, diesem Brennen in dir und deinen Gaben, die du hast, irgendwie einen Raum zu geben, wo du auch Gott deine Liebe ausdrücken kannst, auch durch deine Hilfsbereitschaft. Aber auch den anderen gegenüber durch deine Hilfsbereitschaft. Davon lebt die Vielfalt der Gemeinde. Von dir. Wir haben in Hamburg auch eine Jugendarbeit aufgebaut gehabt, wo wir auch als ein Kernteam da standen. Wir nannten uns Basisteam. Und da gab es einen Punkt, wo wir merkten, so bis zu diesem Maß konnten wir das aufbauen. Und es war gut und es war bunt und so, aber es ging nicht mehr, es brach nicht weiter auf. Und dann haben wir irgendwann eine Entscheidung getroffen, wir treten ein Stück zurück und lassen die anderen wuseln. Wir werden zu geistlichen Eltern und haben sie ermutigt, bring deine Gaben ein, mach das, was du auf dem Herzen hast, was du denkst, was Gott dir gibt für diese Gemeinde. Investier dich da rein, beweg das vor Gott. Und dann komm zu uns und wir unterstützen dich darin. Und das war ein Durchbruch. Man wurde das so bunt und so vielseitig und die Jugendarbeit ist explodiert. Es war so schön, weil jeder seinen Platz gefunden hat. Und ich möchte dir nochmal zusprechen, du hast deinen Platz hier. Du hast deinen Platz. Du hast deine Gaben, du hast deine Leidenschaft und das hast du nicht umsonst. Und ich will dich ermutigen, überleg mal neu mit Gott zusammen, wie kannst du das einbringen, auf welche Art und Weise. Wir brauchen dich. So, und jetzt bitte ich Carsten und das Team, lasst uns auf Gott schauen. Auf diesen Helfer, der da ist, er ist da und er hilft dir. Und ganz gleich, was du wie erlebt hast, er ist wirklich da und er ist wirklich treu. Gib Gott wieder neu diesen Platz, trau ihm neu zu, dass er dir helfen kann. Auch wenn Menschen dich enttäuscht haben, Gott enttäuscht dich nicht. Amen.